Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner. WDR 5 Mediennachrichten.
Monika Piel hört vorzeitig auf. WDR-Intendantin Monika Piel hat ihren Rücktritt bekannt gegeben. Nach eigenen Angaben informierte sie am Freitag die Vorsitzenden von Rundfunkrat und Verwaltungsrat darüber, dass sie aus persönlichen Gründen ihre Tätigkeit beenden wird, sobald die Nachfolge geregelt ist. Piel ist seit 2007 Intendantin des WDR. Erst im Mai 2012 war sie für ihre zweite Amtszeit von 6 Jahren gewählt worden.
Soweit die kurze Information über den Rückzug der WDR-Intendantin Monika Piel. Aus dem Schwestermagazin entkoppelt, vom WDR Töne, Texte, Bilder. Kurz vor der Sendung konnte ich die WDR-Rundfunkratsvorsitzende Ruth Hieronymi zunächst fragen, ob die Meldung für sie auch so überraschend kam wie für mich.
Ja, die hat uns alle sehr überrascht. Und die habe ich mit außerordentlichem Bedauern und Respekt zur Kenntnis genommen.
Sie wissen aber auch nicht mehr, warum dieser plötzliche Rückzug, denn Ihr Vertrag war ja gerade erst verlängert worden.
So ist es. Die Gründe liegen rein im persönlichen Bereich, hat sie uns versichert. Und ich finde, das muss man dann auch respektieren. Das ist ihr ja ganz sicher nicht leicht gefallen. Und insofern werden wir das auch so respektieren und es dann nicht weiter hinterfragen.
Was bedeutet nun, sobald die Nachfolge geregelt ist? Gibt es jetzt schon eine Intendantinnen-Intendanten-Findungskommission?
Nein. Der Rundfunkrat hat es doch gestern Abend per E-Mail erst die Nachricht erhalten. Zum Glück haben wir am Montag eine turnusmäßige Rundfunkratssitzung und in der werden wir die Weichen stellen. Das heißt aber jetzt zunächst die Weichen für das weitere Verfahren natürlich.
Haben Sie für sich so etwas wie einen Zeitplan? Denn auch gerade unter diesen Bedingungen des eingeführten neuen Rundfunkbeitrags braucht es dann vielleicht doch starke Führungspersönlichkeit für den Westdeutschen Rundfunk.
Also Sie können davon ausgehen, dass wir alles Notwendige veranlassen werden, damit die Entscheidung zügig getroffen werden kann. Aber wir werden sie auf keinen Fall überhastet treffen.
Welche Qualitäten müsste denn ein Nachfolger, eine Nachfolgerin haben aus Ihrer Perspektive?
Es ist sicherlich so, dass gerade in dieser Zeit, in der der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja nicht in einer leichten Diskussion steht, brauchen wir aus meiner Sicht jemanden, der nach innen wie nach außen die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für unsere Gesellschaft und die Demokratie sehr klar und überzeugend darstellen kann und der nach innen wie auch gegenüber den Gremien diese Aufgabe glaubwürdig praktizieren kann.
Die WDR-Rundfunkratsvorsitzende Ruth Hieronymi zur überraschenden Meldung von gestern Abend, dass Monika Piel als WDR-Intendantin aus persönlichen Gründen ausscheidet. Soweit dieses Thema in aller Kürze und mit der nötigen Sorgfalt. Sie hören das Radio 1 Medienmagazin in der Ausgabe vom 26. Januar 2013 noch mit 3 anderen Themen. Im Studio zu Gast ist Vera Linz. Du kommst gerade aus München. Was hast du mit im Gepäck?
Ja, ich war auf der DLD, der Konferenz Digital Life Design, und habe mit verschiedenen Keynote-Speakern, Teilnehmern gesprochen über die Folgen von Big Data für uns.
Interessant, hören wir gleich. Dann anschließend hören wir mal ganz kurz, ob es eine Veränderung im Kabel gegeben hat, denn die Kabel Deutschland hatte angekündigt, einige Programme rauszunehmen und die Datenrate zu reduzieren. Und dann, liebe Freunde des Radios, haben wir dann noch ein sehr ausführliches Gespräch mit der Radiolegende Gregor Rotschalk, so ungefähr 20 Minuten lang. Und das alles
Mut zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Now love is all I got, I can live. Love is all I got, only love in my life. Love is all.
Love is all I got. Radio 1 Medienmagazin. Das Kürzel DLD ist schon gefallen. Das ist ja die Abkürzung für Digital Life Design. Alljährlich treffen sich in München auf Einladung des Boder Verlags, also die Größen der Internetwelt, zu dieser Konferenz. Alle wichtigen Vordenker waren schon da, also Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, der ehemalige Google-Chef Eric Schmidt, Jimmy Wales von Wikipedia oder Jack Dorsey von Twitter. Präsentiert und vor allem gefeiert werden auf der DLD neueste Internetprojekte und Trends der digitalen Wirtschaft und Kultur. Diesmal das Motto der dreitägigen Veranstaltung war Pattern that Connect. Diskutiert haben die rund 800 Teilnehmer darüber, wie die ungeheuren Datenmengen, die digital produziert werden, so vernetzt werden können, dass sie uns im Alltag von Nutzen sind. Das kann man alles auch im Internet recherchieren. Also ich war nicht da, aber meine Kollegin Vera Linz hat sich sozusagen den Mehrwert geholt, den man bei solchen Konferenzen hat, nämlich Kontakte und auch Interviewmöglichkeiten. Was war denn so dein erster Eindruck diesmal?
Ja, also die ganz großen Namen haben in diesem Jahr gefehlt, aber an ihrem Geist hat die DLD nichts verloren. Also wie gewohnt hat man nach vorn geblickt und diesmal eben die bevorstehende Datenrevolution gefeiert. Man muss wissen, alle 2 Jahre verdoppelt sich weltweit das Volumen an Daten, das digital erzeugt wird. Big Data ist das Stichwort für diese Entwicklung und es ging natürlich, wie typisch für diese Konferenz, erstmal um die Chancen, die darin liegen. Der amerikanische Fotograf Rick Smolin, der auch das Buch The Human Face of Big Data herausgegeben hat, der sagte zum Beispiel, Big Data macht aus dem Internet ein Nervensystem für die Welt. Und er hat das auch an einem Beispiel verdeutlicht. Er könne eben zum Beispiel mit seiner 90-jährigen Mutter in Kontakt bleiben. Da hat er lange nach einer Lösung gesucht für das Problem, ihrem Krankheitsfall schnell helfen zu können. Aus dem Haus, wo sie alleine lebt, wollte sie nicht ausziehen. Eine Nanny hat sie auch nicht akzeptiert. Also was tun? Und dann hat er folgende Lösung gefunden.
Then I found out that General Electric and Intel are working on a series of products aimed at aging in place.
And one of them is a Er sagt, dann habe ich herausgefunden, dass man an einem Teppich arbeitet, den kann man sich zu Hause hinlegen und der registriert die Schritte von Menschen. Und kurz bevor meine Mutter vielleicht wieder hinfällt, sagt der Teppich zum Beispiel, Achtung, sie verliert die Balance oder sie läuft langsamer. Oder, anderes Beispiel, meine Mutter macht sich früh um 9 immer einen Kaffee und wenn sie bis um 11 nicht über den Teppich gelaufen ist, um Kaffee zu machen, dann kann ich das auch erfahren, denn dann schickt mir das System eine Nachricht und sagt, du sollst unbedingt deine Mutter anrufen.
Like either she's in bed, something's wrong, she's sick. So the system sends me a message, tweets me, sends me a text, whatever. It says you should call your mom.
So einen Teppich brauche ich und wahrscheinlich auch noch andere, denn der Markt wird so auf 100 Milliarden Dollar eigentlich, glaube ich, geschätzt. Also, dass man aus personalisierten Daten dann irgendwelche Services schaffen kann, die den Alltag erleichtern oder vorgeben, den Alltag zu erleichtern. Man kann ja auch bei seiner Mutter mal vorbeigucken und das geht natürlich auch. Welche Ideen wurden denn noch vorgestellt?
Also, du hast es vorhin schon erwähnt, da kann man wirklich sich auch im Netz mal informieren, denn das Spektrum war natürlich riesengroß. Es ging um Sleeping Patterns, also wie man seinen Schlafrhythmus sozial optimieren kann. Es ging um Bezahlmodelle, es ging um Suchmaschinen der Zukunft. Auch hier wird Big Data große Veränderungen hervorbringen. Also, dass die Suchmaschine von Facebook, Graph Search, die gerade erst rausgekommen ist, eine große Zukunft haben wird, das glaubt man nicht. Aber Suchmaschinenentwickler Wolf Garbe ist sich zum Beispiel sicher, dass die Dominanz von Google bald der Vergangenheit angehören wird, weil die Nutzer eben mehr Vielfalt haben wollen und auch mehr Komplexität in der Suche.
Und der zweite Entwicklungsschwerpunkt ist sicherlich, dass wir die direkte Suche, die es heute gibt, ergänze durch eine implizite Suche. Also wenn man an Google Glass denkt, also die Brille, die Kybernetik-Brille, die man sich aufsetzt, dass man irgendwo vorbeigeht, jemanden trifft und automatisch gesucht wird nach dem Profil des Gesprächspartners oder auch, das gibt es heute schon in Ansätzen, die Suchmaschine sitzt im Hintergrund und lauscht meiner Konversation und gibt also Suchmaschinen und Hintergrundinformationen dazu aus.
Das klingt alles noch ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig und möglicherweise erstmal durch die technische Entwicklung euphorisch. Aber gab es auch irgendwie kritische Stimmen, die das Ganze so ein bisschen in den sozialen Kontext gerückt haben?
Ja, also Entwicklungen kritisch zu reflektieren, das hat bei der DLD nicht unbedingt Priorität. Aber es gab auch kritische Stimmen, muss man hier ganz ehrlich sagen. Die Zukunft des Internets sehen die Experten ja als ein personalisiertes Netz, das eben jedem Einzelnen einen ständigen Strom an relevanten Informationen bietet. Wird in der Zukunft und deshalb hat man zum Beispiel festgestellt, dass klassische Internetportale es wahrscheinlich schwer haben werden, Nutzer an sich zu binden. Also Portale wie zum Beispiel Medienportale von den klassischen Medien, die ja auch im Netz sich präsentieren. Da gab es ein Panel zur Zukunft von Autoritäten mit Bezug auf Journalisten war das gemeint und da hat man festgestellt, dass es gerade Online-Auftritte von Qualitätsmedien schwer haben werden, User an sich zu binden und Jeff Jarvis meinte deshalb, also Journalisten müssten eben zu Plattformbildern werden.
The internet enables communities to share information on their own.
Er sagt, das Internet erlaubt es, Gemeinschaften Informationen selbst zu teilen, und das passiert mit oder ohne die Medien. Und er meint, das ist gut so, weil es den Informationsfluss beschleunigt. Und wir Journalisten müssen eben herausfinden, wie wir diesen Prozess bereichern können, wie wir Inhalte hinzufügen können, Kontext herstellen können. Und wir müssen uns das eben fragen, um unseren Wert zu steigern. Ja, und da kam dann auch gleich, ich habe da so ein bisschen rumgetwittert über Twitter natürlich die Frage, ja, aber was ist, wenn Journalisten nicht Plattformbilder sein wollen? Was können die tun und überhaupt, wie würde das funktionieren? Und das habe ich dann anschließend an Jeff Jarvis weitergereicht, die Frage.
Easily, because the link gives us that power. And the journalist really ends up with a
Ja, er sagt, es geht ganz einfach, also weil wir müssen uns einfach verlinken, wir müssen auf die Plattform gehen wie Twitter und Facebook, wir müssen dahin gehen, wo die User sind, müssen mit denen Beziehungen aufbauen und die helfen uns dann, informieren uns, und wir müssen mehr offen werden für diesen Prozess. Wie allerdings, nun die entscheidende Frage, Journalisten im Internet Geld verdienen können mit dem Plattform-Building, das wusste auch Jeff Jarvis nicht vorherzusagen.
Das muss er ja auch nicht, weil er ist ja nur Journalist bzw. Journalistikprofessor in New York, ne? Also kein Zukunftsforscher in dem Sinne.
Das ist er nicht, aber er ist ja natürlich immer sehr euphorisch, und man fragt sich natürlich, wohin soll diese Euphorie führen? Ja, es ging dann auch noch um Cyberwar, weil du nach kritischen Stimmen gefragt hast. Da war Kaspersky, die Größe in der Sicherheitswelt, und der sagte, wir leben alle wie Alice im Wunderland und haben kein Bewusstsein über die realen Gefahren, die uns durch Cyberwar sozusagen umgeben.
Müssen wir uns Sorgen machen?
Wir müssen uns Sorgen machen, aber um das ganz kurz zusammenfassen, am Ende prognostizierte er trotzdem, wir werden überleben.
Unter den Teilnehmern, so habe ich zumindest gesehen, war auch der Internetkritiker Andrew Keen, bekannt für seine Kritik am Web 2.0, und der ist ja auch immer für eine provozierende Aussage gut. Wie hat er die Konferenz überlebt und reflektiert?
Überlebt hat er sie wohl, ja. Für Keen gehen natürlich all diese positiven Szenarien viel zu weit. Also ihn erinnert Big Data eher an Überwachung. Und auch der soziale Aspekt, den ja Internetpioniere immer wieder hervorheben. Wir haben das Social Web, wir helfen uns, vernetzen uns gegenseitig. Das hält er alles für Heuchelei. Aus seiner Sicht wird das Wort sozial missbraucht für kommerzielle Zwecke.
The word social has lost any kind of meaning.
Also er sagt, das Wort sozial hat seine Bedeutung völlig verloren, und was wir heute in der digitalen Welt haben, sind schwache, fragmentierte Individuen, die eine schwache Gesellschaft bilden. Und er sagt, ich bin ja nicht gegen das Soziale, aber ich bin gegen den Missbrauch des Wortes und gegen die Art und Weise, wie es von Unternehmen wie Facebook genutzt wird, um großen Reichtum anzuhäufen und uns und unsere Gemeinschaften zu zerteilen. Natürlich kann sich Keen auch grundsätzlich vorstellen, dass Daten intelligent genutzt werden, vernetzt werden und auch zum Nutzen der Menschheit genutzt werden. Mit Blick auf die DLD kritisiert er aber doch, dass die Datenflut im Internet viel zu euphorisch betrachtet wird und dass eben Gefahren weitgehend ausgeblendet werden.
This is a cheerleading conference, Boda Media.
Das ist eine Cheerleading-Konferenz, sagt er. Boda Media feiert hier eben die Ideen der digitalen Revolution. Für ihn ist das okay, das sind seine Freunde, er respektiert das. Aber er meint, wir brauchen auch Konferenzen, die kritischer sind, die mehr die Auswirkungen der Digitalisierung hinterfragen, auf denen auch Historiker und Soziologen vertreten sind. Deren kritische Stimme fehlt. Dabei gibt es genug von ihnen in Europa, die eben was zu sagen hätten über die Folgen von Big Data und der digitalen Revolution.
More events which are more critical about the implications of big data and the digital revolution.
Da hätte ich eine tolle Idee, die Republika besuchen, die ist ja auch bald. Vielen Dank, Vera Linz, für den Bericht von der diesjährigen DLD-Konferenz. Radio 1 mit dem Medienmagazin, das Sie über alle möglichen Devices hören können, ob Satellit, Kabel, terrestrisch, dann fällt mir noch das Internet ein. Wenn Sie ein WLAN-Radio haben, dann ist das möglicherweise auch sehr lukrativ für Sie. Wenn Sie Fernsehen und dann vielleicht sich interessieren, wechselseitig für die RBB-Abendschau und für Brandenburg aktuell, kann es sein, dass Sie seit 2 Tagen Probleme haben, wenn Sie uns vorher doppelt gesehen haben mit diesen Sendungen, also immer mal geswitcht sind, weil Sie im Speckgürtel wohnen und da mal wissen wollten, was ist in der Hauptstadt los und was ist in Brandenburg los, werden wieder die Poller geflutet oder ist irgendein Gerüst umgefallen in der City. Das alles ist möglicherweise jetzt gefährdet, weil Kabel Deutschland Russland ja Kanäle rausnimmt und auch die Datenmenge reduziert in der Übertragung. Aber zurückgespult, was ist eigentlich der Auslöser dafür gewesen? ARD und ZDF haben die Einspeiseentgelte zurückgezogen, diesen Vertrag gekündigt mit Kabel Deutschland zum Jahresende 2012. Und im Medienmagazin vom Juni sagte uns Professor Carola Wille, die MDR-Intendantin und die als Juristin auch bei diesen ganzen Vertragsverhandlungen federführend mit dabei ist, erstmal zu den Hintergründen für diese Kündigung der Verträge Folgendes.
Also man muss sich um die bisherige Zahlungspraxis anschauen und wir zahlen ausschließlich an die drei großen Kabelnetzbetreiber, an die KDG, an Kabel Baden-Württemberg und Unity Media. An viele hunderte mittelständische und kleine Kabelnetzbetreiber wurde nie gezahlt. Das hatte historische Gründe. Die Bundespost hatte damals die Kabelnetze in Deutschland entwickelt, aufgebaut und damals wurden diese Einspeisegebühren mit eingeführt. Heute ist einfach eine andere Zeit. Es gibt Wettbewerb der Infrastrukturen, es gibt auch Wettbewerb im Kabelmarkt. Wir haben neue Anbieter, IPTV-Anbieter, die auch Kabelweitersendung betreiben. Und an keine von denen zahlen wir in irgendeiner Weise Einspeiseentgelte. Und insofern sagen wir uns, den jetzt begonnenen Wettbewerb wollen wir nicht behindern und werden also künftig auch in die Großen nicht bezahlen. Das heißt aber auch, dass wir damit uns annähern an die Märkte, wie sie in Europa üblich sind. In den USA kriegt man sogar als Programmveranstalter noch eigenes Geld von den Kabelnetzbetreibern und das ist dann schon eine ganz andere Welt.
Die Position und Auffassung von Kabel Deutschland ist naturgemäß eine andere. Logischerweise, wenn man vorher Millionen bekam für das Einspeisen von Programmen und das fällt plötzlich weg und man soll dieselbe Dienstleistung jetzt verrichten. Hören wir doch mal, was der Kommunikationschef von Kabel Deutschland, Marco Gassen, sagt.
Na, wir haben von Anfang an haben wir mehrere Strategiestränge gehabt. Das heißt, wir haben immer gesprochen mit den Öffentlich-Rechtlichen. Es gab immer Gespräche, die gibt es auch heute noch. Wir haben aber natürlich zur Wahrung unserer Rechte Klagen eingereicht. Wir haben also alle Anstalten von der ARD, sprich WDR, MDR, SWR und so weiter, des ZDF und Arte jeweils an den Sitzen der Sender verklagt. Und die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, die sind quasi eine Reaktion darauf, dass die Sender sagen, wir möchten nichts mehr zahlen. Wir müssen aber alle Sender gleich behandeln. Das heißt, wir haben Sender, die weiterhin Einspeiseentgelte zahlen. Alle anderen zahlen Einspeiseentgelte, auch die Radiosender. Und dementsprechend müssen wir schauen, dass wir keinen benachteiligen. Und diese ersten Maßnahmen sind eigentlich dazu da, wir halten unser Versprechen gegenüber den Kunden, wir verhalten uns auch nicht rechtswidrig gegenüber den Öffentlich-Rechtlichen, sondern wir nehmen jetzt erstmal das weg, was nicht notwendig ist und wofür wir auch nicht bezahlt werden.
Marco Gassen, Leiter der Unternehmenskommunikation von Kabel Deutschland. Ich fragte nun wiederum Heiko Nese, Produktions- und Betriebsdirektionsangehöriger, zuständig für zentrale Aufgaben, inwieweit der RBB davon betroffen ist. Denn es ist in der Tat so, dass viele Regionalprogramme, die in den Sendegebieten ausgestrahlt wurden, aber nicht für das eigentliche Sendegebiet produziert wurden, inzwischen jetzt sukzessive von Kabel Deutschland entfernt werden aus den Kabelnetzen. Und was das nun bedeutet für Brandenburg aktuell und eben die Abendschau, die parallel auf zwei verschiedenen Ausspielwegen im digitalen Kabel vorher bis jetzt zu sehen war.
Ja, der RBB ist ja eine Zwei-Länder-Senderanstalt und hat demzufolge Regionalanteile. Das ist die Abendschau für Berlin, Brandenburg aktuell für Brandenburg. Und nach den Must-Carry-Regelungen ist es so, dass in jedem Bundesland nur eine regionale Ausprägung verbreitet werden muss im Kabel. Das heißt also, wenn Kabel Deutschland diese Must-Carry-Regelung ganz genau nach den Buchstaben einhält, heißt das, dass in Berlin nur die Abendschau und in Brandenburg nur Brandenburg aktuell zu sehen ist, nicht aber jeweils das andere Regionalprogramm. Das wird ausgespeist, so der, naja, etwas sperrige Ausdruck dazu.
Das gilt jetzt aber nur für die digitale Übertragung des RBB.
Ja, das bezieht sich auf das digitale Kabelnetz der KDG.
Welche Alternativen gibt es, wenn man im digitalen Kabel nun plötzlich mit dem 24. Januar das eine sowie das andere Programm nicht mehr sehen kann?
Also nach unseren Informationen ist es so, dass das analoge Kabel davon nicht betroffen ist, sodass die Zuschauer, die per Kabelempfang ihr Signal bekommen, im analogen Bereich jeweils die gewünschte Regionalsendung sehen können. Das heißt, wer in Berlin Brandenburg aktuell sehen möchte, muss auf den Kabelkanal des MDR wechseln und kann es dort empfangen. Und für die Brandenburger gilt, die Abendschau kann man dort im analogen Kabel auf dem Kanal des Bayerischen Rundfunks sehen.
Nun haben wir aber noch eine kleine Nebenbemerkung in der Pressemitteilung der Kabel Deutschland gelesen, dass die Bandbreite der Programme verringert wird. Die sei überversorgt oder sehr gut versorgt gewesen. Nun reduziert man es auf den Standardwert. Was heißt das, wenn man seinen Digitalfernseher anmacht? Gibt es da Qualitätsunterschiede?
Also die KDG spricht da von einem sogenannten Plattformstandard, der ist in der Größenordnung 3,2 Megabit pro Sekunde Übertragungsrate. ARD und ZDF hatten bisher einen höheren Wert vereinbart. Laut KDG sollen diese Qualitätsänderungen nicht wirklich sichtbar werden. Das bleibt abzuwarten und ist sicherlich auch in Abhängigkeit von der Größe des Displays zu sehen. Das heißt, auf kleineren Displays wird das möglicherweise nicht sichtbar werden. Auf größeren, da wäre ich vorsichtig.
Heiko Nese von der Produktions- und Betriebsdirektion des Rundfunks Berlin-Brandenburg.
Both feet together. Slowly progressing.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und einem Menschen, den ich in der Kindheit wahrgenommen habe und jetzt am Donnerstag persönlich zum ersten Mal getroffen habe, als er im Funkhaus des RBB, im Haus des Rundfunks in der Masurenallee, seine alten Jingles versuchte irgendwie wieder aufzutreiben bzw. umzuschneiden und passbar zu machen für das digitale Zeitalter. Denn er ist am 29. Januar hier zu Gast bei der Rückkehr der Radiolegenden. Diese Aktion startet ja bei Radio 1 am 28. am Montag mit Hugo Egon Balder, aber hören Sie, wen ich getroffen habe.
Listen to the band.
Dienstag, 29. Januar 2013. Klingt etwas seltsam, was? Nein, keine Retro-Sendung. Ich bin wirklich live und lebendig dabei. Vielen Dank. Vielen Dank, kein Beifall nötig. Ich bin es selber. Ich lasse übrigens heute sprechen und zwar von mir alleine. Ich bin Gregor Rotschalk.
Jugendwelle registriert auf 943.
Schalt dein Radio an, denn der Taktpunkt ist dran.
Da müssen wir jetzt die Zeitmaschine bei Radio 1 anhalten. Ich glaube, der eine oder andere hat jetzt einen absoluten Flash bekommen. Das ist so eine Mischung aus Jugend und es doch nicht ganz glauben, weil es ja gerade in Echtzeit über die Membran kam. Gregor Rotschalk ist jetzt im Radio 1 Medienmagazin und wird es am 29. Januar in der Tat bei Radio 1 auch sein, als lebende Radiolegende. Erstmal herzlich willkommen hier beim Medienmagazin,
Gregor Danke. Rotschalk.
Ich sage, es ist ein Flash, also für mich auch. Ich habe nur noch einen doppelten Flash. Einerseits, weil Sie nicht nur lebendig hier vor mir stehen, sondern ich sehe Sie zum ersten Mal wirklich live.
Um Gottes Willen, das ist immer eine große Enttäuschung.
Nein, nicht Enttäuschung. Es ist in der Tat natürlich immer, wenn man die Stimme jahrelang gehört hat, hat man sein eigenes Kino im Kopf. Und dann sieht man denjenigen, es passt irgendwie nicht zusammen und man muss es erst synchronisieren. Und das hoffe ich jetzt hier im Interview mit Ihnen machen zu können.
Würde mich interessieren, wie war ich denn in der Vorstellung? Dunkel, groß?
Sie hatten Locken, seltsamerweise so, weil Sie so Ende der 60er Jahre zu mir in meine Wohnzimmerstube gekommen sind und das Bett gekommen sind. Überall, wo mein Transistorradio, ich hatte ein Transistorradio aus Hongkong mit zwei Transistoren, Mittelwelle. Mhm. RIAS 2 war immer schlechter reinzukriegen als RIAS 1. Für mich waren Sie lockig, dunkelhaarig, ohne Brille, aber schlank. Und
ja, schlank war ich auch. Das war so,
sind Sie immer noch?
Die Funde habe ich erst später drauf gekriegt.
Wie Sie jetzt aussehen, kann man sich dann auf YouTube nachher ansehen, wenn das Interview mit Ihnen dann auch sichtbar natürlich für alle online gestellt wird. Aber nochmal zu Ihnen in die Zeit, als ich dachte, Sie hätten Locken. Wahrscheinlich bin ich so ein bisschen geprägt worden von der Flower Power, dass ich dachte, alle müssen so rumlaufen, die im Radio zu hören sind. Wie sind Sie denn überhaupt zum Radio gekommen?
Oh,
das lange. War beim RIAS, glaube ich, mit 23 Jahren so etwa?
67. Also dazu muss ich eine andere Geschichte erzählen. Ich wollte eigentlich immer etwas mit Rundfunk zu tun haben. 1958 zogen meine Eltern nach Berlin und zufälligerweise in die Fritz-Elsass-Straße. Die Verlängerung war die Kufsteiner Straße, wohin ich auch hinging, morgens zur Schule mit dem Fahrrad, abends so, ich bin am Rias vorbei.
Das müssen wir erklären, das ist heute da der Hans-Rosenthal-Platz, hieß früher im Kufsteiner Straße 69 in 1 Berlin 62.
Richtig, und da bin ich dran vorbeigefahren. Und da habe ich gesagt, Donnerwetter, logischerweise hörte ich auch Rias. Es gab dann den Onkel Tobias, es gab die Schlager der Woche. Und wenn wir am Dienstag in der Schule waren, dann war das erste Thema, was gab es gestern in Schlager der Woche? Da gab es eine Sendung, die hieß Club 18, internationales Jazzforum für junge Menschen. John Hendrick war der Presenter.
Der hat auch jahrelang den Frühschoppen im Europacenter moderiert.
Zweites Frühstück
hieß es, genau.
Richtig, genau. Und der hatte eine Frau, die Lotte, und da konnte man einfach rein. Man ging in den Rias, sagte, guten Tag, ich will zum Club 18. Da konnte man sich nämlich Karten abholen. Und mit denen kam ich natürlich ins Gespräch. Die kannten meine Family-Story, die wussten, was ich hören wollte. Und ich wollte zum Rundfunk. Dann sagte er zu mir, also dann mach mal dein Abitur, studier was Anständiges und dann kommst du mal wieder. Aber in der Zwischenzeit hatten wir in unserer Klasse eine Skiffle-Band gegründet. Und irgendwie musste ich natürlich irgendwann mal beim Club 18 damit auftauchen. Ich spielte Bass.
Skiffle war auch das mit dem Waschbrett?
Ja, ja, natürlich. Ja. Und wir machten einen Höllenlärm. Musik war das eigentlich nicht. Aber er hat uns eingeladen und wir kamen dann zum Rathaus Friedenau auf die Bühne. Das wurde teilweise auch mitgeschnitten. Und wir hießen die Noisy Galley Slaves. Und kam uns ganz toll vor. Das ist so ungefähr wie Deutschland sucht den Superstar auf kleinerer Basis. Ja, man war mal plötzlich im Rundfunk. Und auf diese Art und Weise bin ich immer wieder bei Club 18 vorbeigegangen und habe gesagt, ich will da mal hin, wie kann ich das machen? Ja, du hast überhaupt keine Chance, hat er mir gesagt. Ich hatte es mir aber in den Kopf gesetzt. Und irgendwann tauchte ich durch Zufall beim Jugendfunk des SFB auf. Und die planten 1967 eine neue Folge für Jugendliche. Damals gab es, glaube ich, Wir um 20 und die wollten eine tägliche Beat-Sendung machen.
SF-Beat.
Ja, ja. Zufälligerweise habe ich den Namen erfunden. Ich tauchte dort auf und war eigentlich lästig, was will der da? Aber als Fan hat man manchmal mehr von der Materie. Man weiß über alles, über jeden Namen Bescheid. Und die Redakteure wussten nicht so, was war denn da, wir wissen es nicht. Und dieser komische Rotschalk, der da ankam, wusste eine ganze Menge und durfte bei den Sitzungen dabei sein, bei den Redaktionssitzungen. Und dann ging es um den Namen für diese neue Sendung. Und siehe da, SF Beat war so ein Einfall von mir. Zum Dank dafür durfte ich eine Probesendung machen. Und zwar SF Beat am 17. Mai 1967. Mit Uli Herzog habe ich eine halbe Stunde SF Beat machen dürfen. Und dann haben die mir auch gleich gesagt, also das ist nur alles, mehr kannst du hier nicht erwarten. Nun mach was damit. Mit dieser Probesendung bin ich zum Rias gegangen. Und dann haben die gesagt, was will denn der komische Vogel hier? Und zwar zum Jugendfunk. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte bei euch was machen. Und dann sage ich, ja, was willst du denn machen? Und dann hatte ich auch gerade was parat. Ich sagte, ja, was soll ich denn tun? Ja, wenn du keine Idee hast, dann geh wieder. Nein, ich hatte eine Idee. An dem Wochenende, als ich da auftauchte, kam Sandy Shaw, die damals gerade den Grand Prix de la Chanson, Eurovisions-Contest gewonnen hatte mit Puppet on a String in die Hasenheide, die neue Welt in der Hasenheide in West-Berlin. Und ich bot an, mit der ein Interview zu machen. Die Herren Redakteure schauten sich an, sagten, oh gut, wenn er meint, ist ja gar nicht so schlecht. Die hat gerade den Grand Prix gewonnen, wenn er das schafft. Man gab mir einen Kassettenrekorder mit, ein ganz billiges Ding mit so einem kleinen Mikrofon. Und ich war auf mich selbst gestellt. Und nun versuchte ich also ein Interview mit Sandy Shaw auf die Beine zu stellen. Das war gar nicht so einfach, das ist eine Geschichte, die sehr, sehr lang dauert. Ich schaffte es irgendwie auf abenteuerliche Art und Weise. Ich war so lästig, bin der nicht von der Pelle gewichen. Ich bin ihr sogar in ihr Hotelzimmer gefolgt. Das war ein Skandal, sie kam gerade aus der Dusche. Sie hat partout nicht mit mir reden wollen. Sie hat mich nur beschimpft. Aber das war alles auf Band. Mit der Geschichte kam ich dann am Montagmorgen in die Redaktion. Die hatten schon gedacht, ich hätte das Mikrofon mit Aufnahmegerät geklaut, weil ich ja nicht wieder auftauchte. Erzählte meine Geschichte und die sagten, was ist eine komische Geschichte, was, da hast du 6 Stunden mit der verbracht, was hast du da gemacht? Ich sagte, ja, das habe ich alles auf Band. Und dann kam der Redakteur, Detlef E. Otto, und sagte, die Geschichte ist gar nicht so blöd, schreib die mal auf. Ich habe die Geschichte erzählt und die Original-Einspieler mit der Beschimpfung, Naughty Boy, what are you doing here? Out with... Die hat mich beschimpft. Habe ich dann erzählt. Es wurde eine tolle Reportage. Und statt der 3 Minuten, die ich eigentlich genehmigt bekommen habe, am folgenden Sonnabend im Rias Treffpunkt, wurden 10 Minuten Reportage draus. Und das war meine erste Reportage im Rias.
Die ist natürlich längst weg, diese Reportage, raus aus dem Äther, wie man früher sagte. Aber Sie haben andere Samples mitgebracht, die wir mal vielleicht hören können, weil Sie waren ja nicht nur das, was man Präsenter nennt oder DJ nennt oder Moderator heute nennt, sondern Sie waren eigentlich ein Multitalent, weil Sie haben auch selbst produziert. Sie haben Texte geschrieben, Sie haben arrangiert, komponiert, alles eingespielt. Man las, Sie hätten ein 2 Millionen D-Mark teures Studio gehabt. Gleich mal die Zwischenfrage, wie kriegt man als Schüler oder dann als rund 23, 24 Jahre so viel Geld zusammen, um das...
Oh, das hat ja eine Weile gedauert. Ich habe ja erst angefangen, als ich anfing, Rundfunk zu machen, also regelmäßig dann, das war 1968, da bekam ich eine Schlagersendung, die hieß Schlagerkassette, jeden Sonntag. Kommen wir zu Thomas Fritsch. Ich erinnere mich, 1968 im Juli war ich 4 Wochen lang Gastsprecher bei Radio Luxemburg. Und ich muss zugeben, eins habe ich dort gelernt, das Sprechen sowieso nicht, das werde ich nie lernen. Aber ich habe gelernt, mir in Ruhe deutsche Schlager anzuhören. Da gab es nämlich eine Sollvorschrift, jeder zweite Titel, den man spielte, der musste aus deutscher Produktion stammen. Und ich gebe es zu, damals war ich ein eingeschworener Fan von englischen oder amerikanischen Produktionen, wenn es hochkam, ab und zu mal eine französische oder italienische Nummer, aber mit deutschen Nummern, da konnte man mir im Mondschein begegnen. Naja, das änderte sich dann, als ich gezwungen war, mal in diese Scheibe hineinzuhören und mal in jene, und automatisch hat man sich dann ein bisschen mehr mit dem deutschen Schlager beschäftigt. Und einen Titel, den ich damals hoch und runter spielte und meine Kollegen von Radio Luxemburg und wie ich dann später hörte, überall in anderen Rundfunkanstalten taten das auch, spielten eben Thomas Fritsch. Er war, wie damals sein Vater, der Liebling aller Damen von 18 bis 80. Ach, er konnte so schön treu gucken. Er hatte eine Art, wenn man ihn auch interviewte, er war damals bei Radio Luxemburg zu Gast, er war einfach umwerfend. Und später dann, ein paar Wochen später, war er auch bei uns im Rias und ich hatte das erste Treffpunkt-Interview mit ihm. Und da war er genauso. Na, und auch im Rias wurde er gespielt. Thomas Fritsch, erinnern Sie sich noch? 1968 und Sei mal treu?
Sei, sei, sei mal treu. Sage mir, bin ich dir so eine Leichtbar?
Und es war praktisch jeder, der irgendwie nach Berlin kam, war bei mir. Und Michael Holm, der auch in Berlin wohnte, der damals später, dann 70, gesungen hat, barfuß im Regen. Und
tanzen wir zu zweit, wir tanzen ja, und tanzen genau. Und tanzen.
Barfuß im Regen tanzen wir zu zweit und wir tanzen und tanzen und tanzen. Süß ist dein Kuss.
Mit dem war ich befreundet. Und er sagte zu mir, sag mal, kannst du nicht mal ein paar Texte machen? Hier habe ich was. Und er gab mir so ein paar Brocken. Und das machte Spaß, war ziemliche Arbeit. Und da begann ich dann, Texte zu machen. Dann kamen Verbindungen zu völlig verrückten Komponisten. Und einer davon hieß Chris Juvens. Ein ziemlich verrückter Knabe, der eine Band zusammenstellte und mir ein Demo gab. Und sagte, das brauchen wir mal nächste Woche, kannst du da nicht mitmachen? Habe ich mir angehört, das war so grauenhaft, dachte ich jedenfalls. Mir fiel nichts anderes ein, als darauf Ratata zu texten. Und ich weiß noch, meine Sendung war gerade zu Ende. Ich musste ins Studio zum Hohenzollern-Damm damals und im Laufe von 3 Ampeln habe ich den Text gemacht. Und dann haben wir das eingespielt und nie wieder was von gehört.
Sie sind aber auch Textdichter zum Beispiel von Marianne Rosenberg gewesen.
Kam alles viel später. Man wird ja, die Frage war, wie baut man sich das Studio für 2 Millionen? Ich habe dann mit diesem Ratata, wir wurden Nummer 1 in Frankreich für 4 oder 5 Monate. Wir flogen nach Paris, wir sind die Champs-Élysées hoch und runter marschiert, wir tranken Champagner, wir waren fröhlich und wir wurden wirklich Nummer 1. Teenies standen vor unserer Hotelzimmertür und kreischten. Wir hatten Fernsehsendungen und ich habe das zum Anlass genommen, mich mit Texten ein bisschen mehr auseinanderzusetzen und habe wirklich von der Pike auf gelernt. Ich habe alles übersetzt, was es nur gab. Die anderen fanden das sehr lustig und das war es dann auch. Ich habe dann neben meiner Rundfunkarbeit schon angefangen, Texte zu machen. Und die waren teils erfolgreich, als weniger erfolgreich. Das ist halt eine Arbeit, schwer zu erklären. Manchmal hat man Glück. Von 100 Songs werden vielleicht 5 was. Und Rosenberg kam ja schon oder erst 75 dazu. Und da hatten wir auch Glück. Die Marianne war ausgesucht bei der Ausscheidung zum Grand Prix für Deutschland und machte den letzten Platz. Und ich weiß noch, am Montag nach der Sendung, da kam der Schallplattenboss an und sagte, tja, Gregor, so ein Mist kommt dabei raus, wenn man so einen schlechten Text macht. Und das war, er gehört zu mir. Und dann kommen mehr Künstler dazu, kommt plötzlich der Hauptproduzent und sagt, oh, das ist ja, die Melodie ist ja sensationell, aber dieser schlechte Text, das wird ja ganz grauenhaft. Gunter Gabel kommt rein ins Studio und sagt, Gregor, das wird ja ein Riesenhit, gratuliere. Alle gucken völlig entsetzt und sagen, wie, was wird ein Riesenhit? Na, er gehört zu mir, das ist ein Knaller, der Text ist sensationell, du wirst sehen, das wird ein Hit. Er hatte recht.
Den können wir uns mal ganz kurz anhören. Er gehört zu mir, Marianne Rosenberg, hätte ich auch nie gedacht. Verdammt, zum Beispiel von Wolfgang Ziegler aus der DDR, war auch ihr Text.
Ja.
Habe ich erst durch die jetzigen Recherchen überhaupt für mich realisiert.
Verdammt, und dann stehst du im Regen und niemand erhält dir den Schirm. Und deine Seele, die erbrät. Verrückt, ich kann tief in mir drin, doch ich tu ganz ungerührt.
Gratulation war ja auch ein Hit in der DDR, in der Sendung Bong, und dann hat sich das auch ganz gut verkauft. Aber das erklärt noch nicht, warum Sie als Radiolegende gelten. Sie waren auch sehr erfolgreich im Radio. Was ist Ihr Geheimrezept gewesen, was sich vielleicht auch andere Radiomoderatoren heute abgucken könnten? Ich sage mal ganz kurz, wie Sie auf mich gewirkt haben. Das war das Energetische. Da kam jemand ins Studio, nicht mit dieser Profi-gute Laune, sondern ich hatte das Gefühl, der lebt das, was er dort präsentiert.
Ich habe Spaß gehabt.
Das hat man gehört.
Ja, ich hätte es nicht gemacht, wenn ich keinen Spaß gehabt hätte. Ich durfte mich auch austoben. Ich durfte in dem Sender wirklich machen, was ich wollte. Und ich hatte die blödesten Ideen und ich habe sie sofort umgesetzt. Und niemand war böse. Es galt eine Regel. Wenn du einen Fehler machst, dann nie wieder eine Sendung. Du darfst keinen Fehler machen. Aber ich durfte machen, was ich wollte. Solange ich keinen technischen Fehler machte und nicht gerade, irgendwas machte, was überhaupt verboten war, konnte ich machen, was ich wollte. Das war wirklich das Geheimnis. Und das hat unglaublichen Spaß gemacht. Und das habe ich rübergebracht, meine ich eben. Ich konnte eben auch reden, wie mir der Schnabel gewachsen war.
Aber Sie hatten dann, sagen wir mal, nicht so viel Erfolg mit JFK. Da gehörten Sie auch zu dem Team im Hintergrund. Bei 100,6 durften Sie zwar agieren, aber dieser Sender hat Sie dann auch irgendwann nicht mehr gewollt? Oder was war da los?
Nein, nein, es ging damit los, als RIAS 2, zu Zeiten, als RIAS 2 die große Welle losging, da passte ich mit den Berlin-Charts den Herren nicht mehr in das Gesamtkonzept.
Welchen Herren?
Den Bossen von RIAS 2.
Den Amerikanern oder was?
Nein, die hatten schon nichts mehr mit dazu. Die neue RIAS 2-Leitung hatte Jingles, die selber produziert waren. Und wenn Rotschalk dazu kam, dann passte er nicht mehr zum RIAS 2-Konzept. Und die sagten zu mir, entweder bist du so wie alle anderen, du darfst noch die Uhrzeit ansagen, die Titel ansagen. Und ich sagte, ja, wenn ihr meint. Nö, nicht mit mir.
Stimmt, da hörte sich jede Sendung egal an, ob das die Boutique war oder der Dreh. Also es war alles dieselbe Soße. Aber das war ja das Konzept. Ne?
Das war das Konzept.
Durchformatiertes Radio.
Und da passte ich nicht mehr hinein. Da habe ich gesagt, nö, dann macht mal euren Krempel alleine. Ich habe dann noch eine Weile RIAS 1, die Magazinmusik gemacht. Und dann gab es ein Angebot von 100,6. Und dann habe ich gesagt, ja, Kinder, man muss auch nicht Berufsjugendlicher bleiben, ein ganzes Leben lang. Und dann bin ich irgendwann gegangen.
Und JFK, was war das für ein Projekt mit Herrn Schwenko?
Das war in Ordnung, das Prinzip war okay. Es wurde dann, eigentlich sollte es ein richtig erwachsener Sender werden, aber dann kam einer der Teilhaber auf die Idee, alle Anteile aufzukaufen, ein neues Konzept zu kreieren, und da hat er die Medienanstalt nicht mitgemacht. Die hat einfach die Lizenz nicht erneuert. Und dann war die Frequenz gestorben für JFK.
Dann verabschieden Sie sich noch kurz hier im Medienmagazin mit dem Jingle aus der Monstershow. Und ich kann nur verweisen, das Leben ist natürlich viel, viel...
Ah, da ist es nochmal. Keiner fällt es, ja.
Warten Sie noch einen kurzen Moment. Ich will nochmal sagen, dass Sie am 29. Januar natürlich viel, viel länger zu hören sein werden bei Radio 1 ab 10 Uhr im Vormittagsprogramm und sicherlich die ein oder andere Schnurre noch erzählen können und wollen. Hier ist erstmal leider Schluss. Vielen Dank, Gregor Rotschalk, die lebende Radiolegende vom RIAS. Und verabschieden sich jetzt einfach mit Ihrem...
Berlin-Charts, der Monster-Sound.
Und da war meine Stimme abgeschnitten. Alles Weitere dann sicherlich am 29. Januar und am 28. Januar, wie gesagt, Hugo, Egon Balder, Gregor Rotschalk, Christine Dehn von DT64, Jürgen Kuttner von Rockradio B und von Fritz, Steffen Halaschka, Lutz Schramm, Dagmar Berghoff. Und dann gibt es auch Erinnerungen natürlich an längst verstorbene Radiolegenden John Peel, Jonne Bartel und Barry Graves. Monika Dietl wird zu hören sein, Carmen Thomas mit ihrem Ü-Wagen, Hallo Ü-Wagen, Frank Elsner, Thomas Gottschalk. Alles Weitere finden Sie auf der Radio 1 Homepage.
Radio 1.
Wir bleiben thematisch im Podcast Bonustrack beim RIAS Berlin, und zwar bei der Programmreform, die Gregor Rotschalk erwähnte vom 30. September 1985, als er dann bei RIAS 1 ja die Magazinmusik bestückte und dann verschwand. Diese Programmreform war wissenschaftlich gestützt durch ein Gutachten. Hören Sie aus dem Medienmagazin vom 4. Oktober 1998 ein Interview mit dem Gutachter und anschließend aus der Sicht von Olaf Leitner, auch ein RIAS-Mann jener Tage, wie er diese Programmreform erlebte. September 1985, RIAS 2 startet mit einem neuen Programmformat.
Dazu der Programmverantwortliche seinerzeit, Gerhard Besserer.
Die Form und der Inhalt sind im Hörfunk gleichberechtigt nebeneinander. In den 50er Jahren, als man sich dem Hörfunk als Informationsmedium zuwandte, sich davor setzte, 2 Stunden sitzen blieb und wirklich hinhörte, diese Zeiten sind, ob wir das hier als Macher bedauern oder nicht, diese Zeiten sind vorbei. Der Hörfunk ist ein Nebenbei-Medium geworden, der springt an im Radiowecker, dann hat man im Badezimmer ein Radio stehen und man hat in der Küche einen stehen und im Autoradio hört man weiter. Aber man hört immer genau das, was gerade passiert, und man bleibt aber auch nicht in der Parklücke noch 20 Minuten stehen, weil ein interessanter Beitrag kommt, sondern man steigt dann aus, geht an den Arbeitsplatz, macht möglicherweise da das Radio wieder an. Form und Inhalt sind also beide wichtig. Ich würde sogar behaupten, gleich wichtig. Denn es nützt uns doch überhaupt nichts, wenn wir unseren Sendeauftrag, nämlich möglichst viel Informationen, möglichst vielen Menschen nahezubringen, wenn wir den verfehlen.
Hörerwünsche gezielt aufnehmen, wenig Worte und viel Musik. RIAS wirbt um junge Hörer, leichte Musik, weniger Wort, für jedes Ohr ein anderes Programm. Das waren Schlagzeilen, als am 30. September RIAS 2 mit einem neuen Programm startete, innerhalb der Programmreform von RIAS Berlin. Es gab ein wortkulturorientiertes Programm, RIAS 1 genannt, und die Rock-Pop-Welle RIAS 2. Sie setzte damals Maßstäbe auch für die Entwicklung auf dem Privatradiomarkt, und einer der maßgeblich mitgenannt wird, zu den Vätern sozusagen gehört von diesem Programm, ist Professor Klaus Schönbach. Er ist Wissenschaftler, Medienwissenschaftler, und hat damals ein Gutachten erstellt. Guten Tag, Herr Professor.
Guten Tag, Herr Wagner.
Ja, was haben Sie denn damals in diesem Gutachten festgestellt? Sie haben ja bestimmt erstmal das Programm analysiert und dann die Zuhörerschaft. Wie war der Ist-Zustand vor 13 Jahren?
Der Ist-Zustand, wenn ich mich recht erinnere, war, dass RIAS 1 und 2 sich gar nicht besonders voneinander unterschieden haben. Beide waren Programme, von denen gedacht wurde, dass sie in der DDR besonders gut ankommen, bei denjenigen, die sich umfassend über Vorgänge in der DDR, aber auch in der damaligen Bundesrepublik Deutschland informieren wollen. Und der Gegenstand meines Gutachtens war, dass das zumindest an einem nicht unbeträchtlichen Teil der Hörerschaft auch in der DDR vorbeigeht.
Wie haben Sie das herausbekommen? Konnten Sie Umfragen machen in der DDR?
Ich konnte keine Umfragen machen in der DDR, aber es gibt natürlich eine Fülle von Erkenntnissen aus anderen Ländern um diese Zeit herum und eine Reihe von Einschätzungen, denke ich, ganz nüchterner und recht gut belegter Art, über beispielsweise, wie die damalige DDR-Jugend wohl Radio hörte oder was sie von einem Radio, wie RIAS 2, das damals reformiert wurde, wohl verlangt. Und ich denke, es hat nichts dagegen gesprochen zu sagen, dass die 18 bis, sagen wir mal, 35-Jährigen in der DDR selbstverständlich nicht einen Radiosender hören wollen, der ihnen den ganzen Tag Dokumente vorliest aus dem westdeutschen Parlament beispielsweise, sondern dass die selbstverständlich ganz ähnliche Erwartungen an Radios haben wie die westdeutschen jungen Leute auch. Ja, die Idee war also, die Sie haben es schon erwähnt, die beiden Kanäle von RIAS, RIAS 1 und RIAS 2, unterschiedlich zu positionieren, wie man das im Neudeutschen ausdrückt. Also nicht sozusagen auf RIAS 2 mit anderen Mitteln RIAS 1 zu wiederholen, sondern zu sagen, wer eben wie junge Leute überall sonst auf der Welt kurz, knapp informiert werden möchte, wer das Radio eher nebenbei nutzt, der wird auf RIAS 2 eben sehr gut bedient.
Aber hatte man sich nicht gegenseitig Konkurrenz gemacht, dass RIAS 2 Hörer von RIAS 1 abzog und man somit gar nichts gewonnen hatte?
Als SWF 3 eingeführt wurde, also der erste Sender mit einem relativ hohen Musikanteil und knappen Wortbeiträgen im Südwesten Deutschlands, hat der auf Anhieb 300.000 mehr Hörerinnen und Hörer gekriegt. Und alle haben befürchtet, das kann nur von SWF 1, also dem seriösen Wortprogramm, gekommen sein. Und haben das bedauert und haben gesagt, das ist ja schrecklich. Jetzt haben wir praktisch uns selbst das Wasser abgegraben, der seriösen Informationen haben wir geschadet. Weit gefehlt. Man hat feststellen können, das waren 300.000 Leute, die vorher überhaupt kein Radio gehört haben. Und das war die Überlegung bei der RIAS-Reform. Wir haben gesagt, wenn wir diese Reform nicht so machen, wie sie dann durchgeführt wurde, dann ist es nicht so, dass dann die Leute halt zähneknirschend weiterhin die langen Wortsendungen hören, sondern die legen sich eine Schallplatte auf. Und das war nämlich bei Südwest 3 damals der Fall. Also man hat einfach Leute wieder fürs Radio gewonnen und damit auch für die Informationen des Radios, die vorher einfach auf Kassetten und auf Schallplatten ausgewichen sind oder auf AFN beispielsweise. Und ich denke, das ist eigentlich keine schlechte Reform, nicht wahr? Leute wieder so, natürlich nicht an ein super anspruchsvolles, klassisches, informatives Radio heranzuführen, aber immerhin an eins, das noch Informationen enthält, das auf der Schallplatte, die auf der Schallplatte und auf der Musikkassette eben nicht vorhanden sind. Also, was bleiben die Leute dann einfach bei RIAS 1, weil es halt nichts anderes gibt? Ach nö, also ich glaube, junge DDR-Bürger hatten da schon auch noch Alternativen. Ne? Ich meine, die konnten die Budis auflegen oder
die konnten auch DD64 hören zum Beispiel.
Ja, eben, ganz genau, richtig. Das war ja eine starke Konkurrenz damals. Ja,
eben. 13 Jahre später ist der Anteil der Formatradios, die sich, man kann ruhig sagen, an RIAS 2 orientiert haben, ziemlich groß geworden. Natürlich auch durch das duale System, was es ermöglicht hat, Privatradiostationen zu betreiben. Wohin geht's? Wohin geht der Trend?
Also zunächst mal, glaube ich, darf ich nicht zu stolz auf diese Reform von RIAS 2 sein. Die Radios, oder auch nicht stolz, je nachdem, wie Sie es sehen wollen, die Radios, die wir heute vorfinden, haben sich nicht an RIAS 2 orientiert, sondern an SBF 3 aus dem Jahr 1973 oder an Ö3, also Österreich 3 aus dem Jahr 1971. So alt ist dieses Konzept im deutschsprachigen Raum schon, im amerikanischen, im angelsächsischen Raum.
Ich meine aber speziell im Berliner Raum war es sozusagen das erste neben EFN, das vernachlässige ich mal jetzt, aber im deutschsprachigen Radio in der Gegend Berlin-Brandenburg.
Ah ja, da haben Sie recht. Aber ich meine, das Format an sich, darum geht es mir, das ist natürlich keines, das wir erfunden haben 1985. Das gab es natürlich schon sehr vielfältig. Der Trend zum Formatradio hält an, da haben Sie völlig recht. Aber zu diesen Formaten gehören ja nicht nur Sender, die völlig auf Wort verzichten und vielleicht auch noch schlechte Popmusik dazu spielen, sondern dazu gehören natürlich inzwischen auch Radiosender, die nichts anderes tun, als den ganzen Tag zu informieren, wo es kein einziges Musikstück gibt, wie also Bayern 5 oder Radio 5 beispielsweise, das WDR. Von daher sehe ich die Entwicklung relativ gelassen. Es ist nicht so, dass es da zu einem Einheitsbrei gekommen wäre, sondern es gibt ja beispielsweise inzwischen auch Sender, die nichts anderes senden als klassische Musik. Das hat es früher nicht gegeben.
Aber was halten Sie denn von der These, dass damit Inzucht stattfindet, dass derjenige, der sich für Klassik, Jazz, Chanson oder andere Musikrichtungen nicht interessiert, freiwillig damit gar nicht in Berührung kommt und ihm somit vielleicht was entgeht, was er nur nicht weiß, dass es ihm gefällt?
Das halte ich für eine Legende. Ich halte es für eine Legende, dass die Leute, die das Radio bei der Arbeit einschalten, weil sie sich dabei ein bisschen entspannen wollen, aber, und ich füge es nochmal mit hinzu, durchaus nichts dagegen haben, kurz und knapp über wesentliche Dinge der Welt informiert zu werden, dass die dann durch das Abspielen von Mozarts kleiner Nachtmusik auf einmal zu Klassikfans werden. Also diese alte Hoffnung, die mir sehr vertraut ist und die ich lange Zeit auch gehegt habe, dass man bald praktisch Hörer erziehen könnte, die hat sich jetzt mehrfach auch empirisch bestätigt, also durch Untersuchungen bestätigt, nicht erfüllt. Wer klassische Musik nicht hören will, schaltet ab und kommt zu diesem Sender nie wieder zurück. Und das ist eventuell schade, so dachten auch die Verantwortlichen von RIAS 2, weil sie gesagt haben, es hat ja keinen Sinn, dass wir den Leuten etwas anbieten, was sie nicht hören wollen, denn dann hören sie das, was wir ihnen an wesentlicher Information, kurz und knapp natürlich zugegeben, vermitteln wollen, auch nicht, weil wir sie vergraulen durch irgendwelche Erziehungsversuche. Ich glaube, dazu ist einfach das Radio das falsche Medium. Also das sozusagen Leute heranzuführen an klassische Musik, ich weiß nicht, ob das durch das Radio gelingt. Da gibt es andere Möglichkeiten in der Gesellschaft, so etwas zu erzeugen.
Professor Klaus Schönbach, er schrieb vor 13 Jahren das wissenschaftliche Gutachten zur Programmreform von RIAS 2. Schönen Dank nach Hannover.
Bitteschön.
Ich habe jetzt jemanden am Telefon, der die ganze Entwicklung aus einer ganz anderen Sicht erlebte, und zwar mein Kollege Olaf Leitner. Hallöchen.
Hallo.
Olaf Leitner, muss man sagen, die Biografie fängt, glaube ich, beim SFB an, als Kabelhalter fürs Fernsehen.
Ach so, ja, das stimmt.
Ja, und dann ging es dann weiter zum Rias Berlin als Musikredakteur. Man kann sich bestimmt noch erinnern, auch an die Mischkothek. Und dann gab es diese Zäsur. Rias 2 wurde reformiert und man fand dich auf Rias 1. Das hätte man nun am allerwenigsten erwartet. Warum?
Wir alle nicht erwartet, weil wir dachten, es kommt eine Rockwelle und da geht die Post ab und wir hatten exzellente Mitarbeiter, die wir alle dann rausschmeißen mussten, weil die ihre eigenen Mitarbeiter mitbrachten und dann waren wir mehr oder weniger isoliert.
Wer ist wir?
Wir heißt zum Beispiel, manche Leute werden sich erinnern, Burkhard Rausch, Uwe Wohlmacher und diese Leute, Christian Graf und wir, das heißt Christian Graf und ich, wir waren fest angestellte Redakteure, man konnte uns nicht rauskanten, aber die anderen mussten wir dann nach Hause schicken, die haben dann bei anderen Sendern Gott sei Dank Fuß gefasst, aber weil die ein ganz anderes System auch des Musikpräsentierens entwickelt hatten, nämlich aus dem Computer bestimmte Hitlisten zusammenstellen, während wir immer versucht haben, ein sehr ausgewogenes Musikprogramm zu erstellen, mit der Hand sozusagen.
Und auch in Richtung DDR. Nun haben wir von dem Medienwissenschaftler Klaus Schönbach gehört, der sagte, man hätte analysiert, dass die DDR-Jugend ja doch was anderes will, als damals zu hören war im Äther. Wie ist das euch dargestellt worden? Oder hattet ihr andere Erfahrungen vielleicht?
Ich weiß nicht. Also der Schönbach war ja das Argument von Schiwi. Schiwi war ja der damalige Intendant. Und der hat sich immer hinter Schönbach versteckt. Schönbach hat ja auch diesen wunderbaren Begriff geprägt oder sagen wir mal immer wieder vorgeführt, der jetzt auch schon mehrfach viel in der Sendung Sekundärmedien. Und das heißt, wenn ich sage, Radio ist Sekundärmedium, dann mache ich es klein, ganz zwangsläufig. Aber gut, hinter dem hat er sich versteckt und was der über die DDR wusste, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich an bestimmten Musikpapieren, die ich wechselnden Intendanten des RIAS zugeschickt habe, immer auf die DDR aufmerksam gemacht habe und habe gesagt, hört mal DT64, die bringen das, was RIAS 2 jetzt nicht mehr bringt, nämlich Informationen zur Musik, Hintergrundinformationen, politische Informationen zur Musik, machen die viel besser, als wir es je gemacht haben. Na gut, so ganz so deutlich habe ich nicht. Ganz was nicht, aber wie wir es jetzt jedenfalls nicht mehr machen mit RIAS 2, da flog das alles raus, da wurde nur Musik abgespielt und habe immer mit drohendem Finger auf die DDR gezeigt, habe gesagt, die bedienen ein Hörerpublikum, was wir jetzt fallen lassen.
Ja, nun gab es also diese Zäsur und es gab die Entwicklung, die wir alle jetzt kennen, mehr oder weniger zu RS2. Das konnte man damals noch nicht sehen, diese Privatisierung, die sozusagen Überflüssigmachung des RIAS, weil es ja auch im Grundauftrag so formuliert wurde, dass man dann, wenn die Vereinigung wiederhergestellt ist, dass man sozusagen seinen Sendeauftrag erfüllt hat. Das konnte man damals alles noch nicht ahnen. Aber hat das irgendwie einen Schock ausgelöst, dass man jetzt auf der einen Seite Wort und Klassik und Jazz und gehobene Rockmusik hatte unter den Mitarbeitern? Oder hat man sich dem gebeugt, hat man gesagt, ja, man muss was tun, man muss sich reformieren, Entwicklungen kann man nicht aufhalten. Ich meine, es gab ja, wie gesagt, SWF 3.
Grundsätzlich war das schon okay, dass mal die etwas behäbigen öffentlich-rechtlichen Anstalten durchlüftet wurden. Das haben wir auch damals gemerkt, dass da was passieren muss. Also auf diese Art, ich hatte ein Schlüsselerlebnis, vielleicht kann man es am besten am konkreten Beispiel sagen. Als RIAS 2 etabliert wurde, wussten sie, ich bin da irgendwie Musikredakteur, rief mich runter und sagte, du pass mal auf, mach mal nachher ein Telefonat mit Katharina Valentik. Aber warum das? Ja, die hat ein Buch geschrieben, gesagt, tut mir leid, ich kenne das Buch gar nicht, ist doch gar nicht wichtig. Machst ein Gespräch mit ihr über das Buch. Ich sage, also nee, entschuldigt bitte, das ist nicht das, was ich als Journalismus gelernt habe. Da sucht ihr euch einen anderen, das ist mir zu blöd. Das war für mich wirklich ein einschneidendes Erlebnis, weil ich wusste, man kann über alles reden, man muss aber keine Ahnung haben. Das fand ich sehr symptomatisch.
Ja, und dann gab es die Zäsur, dann mit der Wende, dann hast du deine Biografie über Radio Brandenburg und Radio 1 vervollständigt. Das war am Telefon Olaf Leitner zum Thema RS2, hätte ich schon wieder fast beinahe gesagt, Gott, das ist, da müsste man jetzt irgendwo eine Kasse installieren. Ich glaube, Konstantin Klein hatte am Anfang auch im Frühprogramm öfter mal RIAS 2 gesagt. Ja, das war zum Thema RIAS 2 Programmreform. Olaf Leitner, schönen Dank. Tschüss.